egal was dir da passiert ist, so, ich sehe dich anders. So, ich sehe deine Stärke, ich sehe, wie liebenswert du bist, wie krass du bist, und du kannst das gerade nicht mehr sehen. Und das verstehe ich auch, aber ich wünschte mir so sehr, dass du das wieder sehen kannst. Und
Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, deine Host von diesem Podcast, und ich wünsche dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Elements. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, geh gerne nochmal eine Folge zurück. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie man eigentlich mit Musik und ganz spezifisch mit Rap und mit Rap-Workshops die eigenen Gefühle oder auch den eigenen Lebensweg verarbeiten und aufarbeiten kann. Wenn ich nochmal Richtung Song schaue, was ist so, ich weiß, wir haben jetzt schon ganz, ganz viel darüber gesprochen, aber was ist so deine eine Hauptmessage, die du mitgeben wollen würdest, möchtest mit dem Song, wenn den eine Survivor Queen hört?
Ist für mich schwierig zu sagen. Also im Refrain sage ich, ne, also dieses so liebenswert, so, weil das war für mich quasi, ne, eine Person, die unglaublich wunderbar ist, erlebt ganz viel Scheiße und gibt sich selber die Schuld daran und hat kein Vertrauen mehr und empfindet Scham und fühlt sich einfach nicht mehr liebenswert. Und einfach nur auch so zu sagen, hey, egal was dir da passiert ist, so, ich sehe dich anders. So, ich sehe deine Stärke, ich sehe, wie liebenswert du bist, wie krass du bist, und du kannst das gerade nicht mehr sehen. Und das verstehe ich auch, aber ich wünschte mir so sehr, dass du das wieder sehen kannst. Und ich kann das nicht in deinen Kopf rein oder in dein Herz rein transplantieren, aber ich kann, ne, weil Musik eben auch mit Emotionen mehr verknüpft ist als vielleicht nur das gesprochene Wort. Vielleicht schaffe ich das hier, dass du das mir glaubst, dass du es dann vielleicht irgendwann wieder als eine, ja, Possibilität zumindest wahrnimmst und sagst, hey, stimmt, vielleicht kann ich ihm das ja glauben und vielleicht irgendwann fühle ich das sogar selbst wieder. Ne, und einfach dann, aber gleichzeitig auch in den Strophen halt darauf eingehen, ne? Also ich sehe schon, dass es jetzt, ich will jetzt hier keinen Kalenderspruch nur bringen, so einen oberflächlichen, ich sehe schon, wie viel komplexe Zusammenhänge und vor allem, ja, negative Einflüsse hier vorhanden sind und wie viel du schultern musst. Und das ist jetzt mal nicht eben so schnell gemacht. Also, ne, ich habe da auch nicht die Lösung für. Ich sage nur, das ist mein Wunsch für dich, dass du zumindest das erstmal wieder sehen kannst und aus diesem ganzen negativen Cycle halt irgendwie rauskommst. Aber ja, ne, also manche Survivor Queens, die das gehört haben, ne, haben ja zum Beispiel, die haben alle unterschiedliche Zeilen gesagt, die sie für sie am stärksten war. Die eine hat gemeint, zum Beispiel, auch nach Jahren noch durchkauen von Schmerzen von anderen. Nee, warte mal. Vielleicht muss ich das anders betonen. Nochmal. Auch nach Jahren noch durchkauen und Schmerzen von anderen mit Schultern, bis dir endlich geglaubt wird. Also dieses Durchkauen, weil sie hat dann so Kieferschmerzen die ganze Zeit gehabt. Ja, sie hat diesen Schmerz quasi, sie hat ununterbrochen den ganzen Tag, sie hat das gar nicht mehr gemerkt, hat sie so die Zähne geknirscht und dann war einfach nur dieses Wort durchkauen, war für sie okay, da habe ich am meisten gefühlt. Und deswegen denke ich mir, jede Person wird sowieso vielleicht andere Sachen fühlen und das ist okay. Und manche, ne, jede Geschichte ist auch anders. Und manche Sachen sind vielleicht gar nicht vorgekommen in dem Leben von meinem. Ich hoffe, nichts ist davon vorgekommen in irgendeinem Leben, ja, was ich da beschreibe, oder fast nichts. Aber deswegen denke ich mir, ja, die Personen sollen sich das nehmen, was für sie funktioniert, und den Rest gerne wegschmeißen.
Ja, und das finde ich auch das Schöne, ne? Genau das ist es ja auch, gerade bei Kunst, zu sagen, hey, nimm das mit, was für dich gut ist, und lass den Rest hier, ne? Und ich finde deine Message unglaublich schön. Auch, ich glaube, ja, da haben wir gerade einige Hörerinnen, die denen das unter die Haut geht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, lass mich gerade mal suchen. Ach genau, wir hatten vorhin noch, wo du mich noch gefragt hattest, wie man denn damit umgehen kann. Ne? Also, und hast auch erzählt, wie du damit heute umgehst. Und ich finde es schon total cool, was du erzählst, wie du damit umgehst, wenn sich jemand dir anvertraut. Ne? Es ist nämlich genau, ich sag mal, der Standard, in Anführungsstrichen, Fehler, den Fokus auf den Täter, die Täterin zu legen, ne, und zu sagen, ah, oh, so ein Arschloch und wie konnte er nur und und dann richtet sich schon wieder die gesamte Aufmerksamkeit auf wen anders, ne? Und dabei geht's ja gerade um den Menschen mit seiner Gefühlswelt, der gerade vor einem sitzt. Und ich würde behaupten, in einigen wenigen Fällen ist es vielleicht genau das, was der Mensch sich gerade wünscht, dass jemand anders für einen wütend ist. Ja, das gibt's auch. Das habe ich auch manchmal in meinen Sitzungen mit meinen Klientinnen, dass die, dass es denen total gut tut, wenn ich für sie wütend bin. Wenn sie es nicht sein können oder Glaubenssätze haben oder ihnen beigebracht wurde, sie dürfen nicht wütend sein, und ich dann sage, ja, aber das ist schon ziemlich scheiße, was der gemacht hat, oder? Und dann merke ich immer so ein bisschen Erleichterung, so, ja, schon. Ja, so dieses fast verschämt. Wie darf man wütend und sauer sein und man darf Kraftworte benutzen? Ja, also es gibt Momente, wo das total angemessen ist, Wut auf die tatverantwortlichen Personen zu haben. Aber ich würde behaupten, in der Regel, wenn sich jemand einem anvertraut, dann geht es erstmal um die emotionale Lebenswelt dieser Person, ne? Und da ist eine ganz, ganz tolle Frage, die du gerade schon genannt hast. Was brauchst du gerade? Wie kann ich für dich da sein? Ne? Wie kann ich dich unterstützen? Willst du überhaupt reden? Kannst du reden? Möchtest du in den Arm genommen werden? Ist es eine Info und sollen wir es ja erstmal so stehen lassen? Und soll mal eine Pizza bestellen, ein Eis essen. Also da tatsächlich einfach nachfragen, was brauchst du gerade? Und vielleicht kann der Mensch das schon recht gut benennen, ja? Weil viele, viele Queens sind ja auch seit Jahren in Therapie, vielleicht nicht gerade genau deswegen, sondern wegen allen möglichen anderen Diagnosen, ne? Borderline, Depression, Essstörungen, you name them all, ne? Hm. Und das heißt, viele sind tatsächlich schon recht gut geübt darin, nachzuspüren und zu wissen, was sie denn in dem Moment eigentlich brauchen. Und manchmal ist es auch einfach nur, hey, ich wollte, dass du es weißt, weil du mir wichtig bist und dass du weißt, warum ich manchmal ein bisschen komisch bin, warum ich manchmal Depri-Schübe habe, ja, oder seltsam reagiere oder komische Zwänge habe. Und ja, von daher finde ich total, total gut und total schön, wie du heute reagierst, Markus, und auch zu sehen, dass es auch ein Entwicklungsweg war, ne, dass du nicht von heute auf morgen irgendwie mit dem Fingerschnipp aufgewacht bist und dachtest, so, und jetzt bin ich ein toller Verbündeter und Feminist und hab das voll drauf, sondern ja, früher war da Ohnmacht und du wusst nicht, was du machen solltest und wolltest mit Gewalt reagieren und hast vielleicht weniger Aufmerksamkeit auf den Menschen vor dir gehabt. Und heute hast du dich belesen? Hast du dir die Themen angeschaut? Hörst du dir den Survivor Queen Podcast hier an, obwohl du ja nicht selber betroffen bist, um dich zu informieren? Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen für uns als Betroffene, zu wissen, hey, da sind Menschen, die informieren sich und die sind traumasensibel und traumainformiert, in Anführungsstrichen, obwohl sie nicht betroffen sind, sondern sie machen das für uns. Ja, und wenn dann in Gesprächen dann Dinge gedroppt werden, ja, wo so klar ist, so, hey, ich glaube, der ist auf meiner Seite, hey, ich glaube, dem kann ich vertrauen, oder hey, guck mal, der hat einen ganzen Song darüber geschrieben, ja, dann macht das was mit uns, zu merken, okay, da die Welt wird Stück für Stück sicherer und es gibt mehr und mehr Menschen, mit denen können wir sprechen. Also das informiert sein und verfügbar sein und signalisieren, hey, ich bin da. Denn kleine Anekdote, ich treffe bis heute immer noch regelmäßig Menschen, die mir sagen, ach, also ich kenne niemanden, der das passiert ist. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln und manchmal sage ich es, meistens sage ich es nicht, aber in meinem Kopf geht ab, ja, ich weiß auch, warum du meinst, niemanden zu kennen. Ne? Also.
Ja, das treffe ich auch. Männer, die dann immer sagen, ja, okay, also auch wenn es um jetzt mal harmlosere, in Anführungszeichen, Sachen geht, ne, dann nee, also Frauen, nee, ich kenne da keine, die das und das erlebt hat, oder Gender Pay Gap oder na, na, na. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber wie viele Frauen kennst du auch, die mit dir überhaupt mal über irgendwas Ernsthaftes reden, einfach so, ne? Also, und was ist eigentlich dein Frauenbild? Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass du da nichts hörst von denen, ne? Also ich glaube, die fühlen sich einfach auch nicht sicher bei dir, ne? Aber dann, ja, ist dann auch da wieder die Frage, wie reagieren dann diese Männer? Und ist auch da ein sehr, also frustrierender Weg für mich manchmal. Also ich probiere das schon zu konfrontieren, da wo ich eine enge Ebene habe, wo ich merke, da besteht zumindest die Chance, dass diese Männer mir zuhören irgendwie. Aber oft merkt man dann auch, dass das schnell zu Abwehrmechanismen führt und oder auch zu krassem Streit oder dass man dann gar nichts mehr miteinander zu tun hat. Also das, ja, das kommt vor und dann hoffentlich trifft man sich ein paar Jahre später und die Person ist dann offener darüber zu sprechen oder hat irgendwelche anderen Sachen erlebt, wo sie dann plötzlich sagt, oh, boah, stimmt, da habe ich mich nicht gut verhalten, da, ne, und da hat dann eine Selbstreflexion angefangen und dann ist es ja auch in Ordnung und dann kann man ja auch wieder konstruktiv weiter miteinander ins Gespräch kommen. Aber was mir vorher noch eingefallen ist, als du diese Gems der Weisheit gedroppt hast, ne, das ist natürlich in manchen Situationen, ne, dann natürlich, wenn ich dann diesen Hass spüre auf die Täter, dann zentriere ich ja auch meine Gefühle der Hoffnungslosigkeit und nicht in dem Moment so, okay, Moment, ich schieb das mal zur Seite und also ich muss das trotzdem noch üben, ne? Weil, ja, erst fühlt man wahrscheinlich als Mensch immer seine Gefühle und dann vielleicht das von außen zu betrachten, dann sagen, Moment, du darfst das jetzt fühlen, okay, aber schieb mal zur Seite und es wäre jetzt viel wichtiger und schöner, wenn du die Gefühle der anderen Person erstmal in den Vordergrund schiebst und danach können wir ja auch über deine noch sprechen und so weiter und vielleicht gibt es dann irgendwann den Moment, da Raum für auch zu bekommen, aber das möchte ich auf jeden Fall üben und das kann man bestimmt in vielen Situation auch noch, wird man noch die Gelegenheit bekommen, das zu üben.
Mit Sicherheit. Ja. Eine Freundin von mir, die ist auch Therapeutin, die sagte mal so schön, ah ja, dann lass uns doch mal das Problem bewundern. Ja. Und das finde ich trifft total gut, so dieses Bewundern. Es ist so, echt jetzt? So, naja, also irgendwie ist es ja entstanden, irgendwie sind da ja Gefühle, Bilder, Geschichten, Dinge und anstatt immer was zu tun, ne, das ist so, was ich ganz oft erlebe bei nahestehenden Menschen und tatsächlich oft bei Männern, ne, da würde ich jetzt mal auf die Sozialisierung als Mann verweisen und gar nicht wirklich auf das Sex, auf das biologische Geschlecht, ne, einfach so dieses Männer müssen tun. Männer müssen machen, au, Axt raus, weißt? Und das erlebe ich tatsächlich oft, dass dann, wenn dann einem Mann etwas erzählt wird, dass er direkt was tun will. Oh, wir müssen jetzt was machen. Und dass es aber ganz oft gar nicht ums Machen geht, sondern ums Dasein, ums Zuhören, ums Raum halten, um Gefühle aushalten, sowohl die eigenen als auch die meines Gegenübers. Ganz oft ist es ja tatsächlich auch die Partnerin, ne? Also ich erlebe das häufig, dass meine Klientinnen mir erzählen, ja, ich habe das bisher niemandem erzählt, außer meinem Freund, ne? Also dass quasi der eigene Partner oder die eigene Partnerin als die vertrauenswürdigste Person angesehen wird und der wird es dann erzählt. Und da ist aber natürlich auch ein schlechtes Gewissen mit dabei. Oh, dann bürde ich ihm das auf. Und deswegen ist das gar nicht so einfach, die Frage, wie reagiere ich? Weil reagiert man gar nicht emotional, dann ist auch schwierig. So, hä? Ja, reagiert man sehr, sehr emotional und ist dann vielleicht am Ende selber sekundär traumatisiert, weil man ja auf einmal irgendwie selber absolute Filme schiebt. Ja, also ich kenne eine Story von einem, dem wurde es erzählt, das war der beste Freund, und der hat daraus sekundär eine Traumatisierung erlebt und ist depressiv geworden und hat vollkommen Filme geschoben, von wegen, ah, wenn ich schaffe, eine Zeitmaschine zu bauen, dann kann ich die Zeit zurückdrehen und machen, dass das nicht passiert. Ja, das klingt jetzt ein bisschen irre und es ist auch im absoluten Extrem des Spektrums, ne? Aber nur um es zu verdeutlichen, es ist natürlich auch ein großer Akt des Vertrauens und des Mutes von der Survivor Queen, sich wem anders anzuvertrauen. Und dann finde ich es total wichtig, sich zu überlegen, zu schauen, okay, wie kann ich reagieren? Wie kann ich schwingungsfähig sein? Wie kann ich emotional sein? Wie kann ich da sein für sie und gleichzeitig mich fühlen, ohne aber, dass sie jetzt das Gefühl hat, oh Gott, jetzt muss sie ein schlechtes Gewissen haben, weil es mir schlecht geht. Sondern nee, nee, das sind meine Gefühle und ich bin gerade gar nicht, das ist gar nicht wegen dir, sondern ich bin sauer auf den Typen, aber ich bin gerade hier bei dir und ich bin sauer auf die Welt und die Gesellschaft und scheiß Patriarchat und scheiß System und scheiß was auch immer. Aber das hat nichts mit dir zu tun. Es ist gut, dass du mir das erzählt hast. Das ist wichtig. Und das verändert was in unserem Sein miteinander. Und ich danke dir für dein Vertrauen. Ne? Also das, was ganz viele vergessen, dass als Reaktion auch erstmal einfach ein Danke kommen kann. So ein, oh wow, danke, dass du mir das erzählst. Danke, dass du dich so verletzlich machst. Danke, dass du mir vertraust, dass ich mit dieser Information gut umgehe. Weil das ist ja eine sau verletzliche Information, mit der man leider in unserer Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, auch immer noch ziemlich viel Scheiße machen kann. Ne? Kannst rumgehen, kannst lästern, kannst erzählen, oh, weißt du was? Ne? Oh, die hat erzählt das, aber das glaube ich ja nicht. Ne? Also, es ist ja, viele, viele Handlungsmöglichkeiten und die meisten sind viel weniger im Tun als im Sein.
Und da schließe ich mich auf jeden Fall mit ein. Also deswegen war alles, was du hier sagst, ne, das bringt auf jeden Fall auch die Sachen, die jetzt schon in meinem Kopf so rumgewabert sind, bringt das eher so in eine Ordnung rein. Das wird mir auf jeden Fall helfen, mich da auch in Zukunft cooler zu verhalten. Also vielen Dank. Also vor allem werden sich dann die Frauen in meinem Leben auch bei dir, ich werde die dann immer zu dir schicken, schreibt der Mann Dankesmail auch nochmal. Ja. Du hattest heute einen cooleren Tag, weil ich diese Informationen bekommen habe.
Postkarten und Blumensträuße an mein Impressum.
Ja, 100%, 100, Minimum, Minimum.
Ah, oh, schön. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin so langsam leer gesprochen. Gibt es bei dir noch was, wo du sagst, oh, das wäre noch total wichtig hier im Podcast zu erwähnen. Das möchtest du noch an unsere Zuhörerinnen richten?
Mir fällt auf jeden Fall aus dem Vorgespräch noch ein, dass wir so ein bisschen gesprochen hatten, ne, über meine Workshop-Tätigkeiten.
Ja, genau, das,
Und
ja, da wollten wir
dass,
noch den
ne,
Schlenker hin. Ja.
quasi Musik einfach als ein sehr schönes Ventil, um Emotionen rauszulassen, um die eigene Biografie auch aufzuarbeiten. Und natürlich, ne, ich habe jetzt in den letzten 8, 9 Jahren 1200 solche Workshops gegeben. Ich kann mir sehr gut vorstellen,
1200.
ja.
Wann schläfst du?
Naja, ich glaube, ne, das hört sich jetzt so krass an, aber ich denke mir, wenn jetzt so eine Lehrkraft jeden Tag in die Schule geht und dann hat die ja auch relativ nach, ne, hat die einfach nach ein paar Jahren ein paar tausend Arbeitstage angehäuft. Also das ist ja auch, ich glaube, ne, das man arbeitet halt täglich an irgendwelchen Sachen und das dann häufen sich da irgendwie mit den Jahrzehnten einfach große Zahlen an. Ich glaube, ja, ne, wenn ich meinen Zahnarzt mal fragen würde, so, ja, und wie viele Tage? Und dann würde er mir sagen, und ich so, wow, krass. Wenn er selbstständig wäre, würden wir ihm voll Respekt geben, aber so kriegst du gar keinen Respekt, weil du bist fest angestellt. Und deswegen auch Respekt an meinen Zahnarzt, bester Mann. Genau, aber ja, ich denke einfach, dass ja Workshops würde ich auf jeden Fall gerne in den Raum stellen, sage ich mal, ne? Wenn irgendwelche Survivor Queens Lust haben, da in einem Safe Space sozusagen mal irgendwie Rap als Ventil lernen zu wollen und nutzen zu wollen, um vielleicht auch diese Geschichte aufzuarbeiten, die sie selber erlebt haben oder teilweise oder anzureißen oder wie auch immer man möchte, dann kann man das natürlich mal irgendwie ins Rollen bringen. Und ich denke halt, es wäre bei dem Thema dann wichtig, dass zum Beispiel du oder eine Person, die das dann vielleicht auch auffangen kann, was dann da passiert. Ja, vielleicht sollten das dann nicht riesige Sessions mit 10 Leuten sein, sondern vielleicht sogar Einzelsessions oder vielleicht zu zweit oder dritt oder müsste man dann halt schauen, ne? Das müsste eine krasse Vorbetreuung auch geben und ich stelle mir das jetzt auch nicht so einfach vor. Aber im Endeffekt haben wir in den ganzen Workshops-Sessions eigentlich immer auch krasse Themen, auch wie Rassismus oder Homophobie oder sowas. Und dann, da ist ja auch viel Trauma mit im Spiel von Leuten, die da dann vor Ort sind. Und im Endeffekt, ja, kann das dann immer passieren, dass natürlich eine Person mal zusammenbricht, weint oder ne, im Endeffekt muss man halt schauen. Die Leute müssen natürlich selber auch einschätzen können, ob sie schon an dem Punkt sind, ob sie sich das zutrauen oder und dann auch, falls irgendwas passiert, ne, muss es einfach die Möglichkeit geben, dass das einigermaßen safe dann auch endet, sage ich mal, ja.
Ja.
Das heißt, man könnte halt ein Konzept machen, ne, und dann bedenkt man alles mit. Ich spreche ja nur die Idee gerade aus. Dann müsste man alle, ja, halt wirklich ja auch den nötigen Thoughts da reingeben, um zu gucken, dass das auch ein Safe Space dann wird. Und dann kann das sehr, sehr heilsam, glaube ich, sein. Und auch powerful, weil dann können die Leute natürlich damit dann auch wieder rausgehen oder das auch nur für sich aufnehmen und schreiben. Das ist natürlich der Person dann selbst überlassen. Weil ich schreibe zum Beispiel auch anders, wenn ich sage, ich schreibe jetzt nur für mich Tagebuch, einen Song und das soll niemand hören, oder ich schreibe für ein Publikum, und dann möchte ich hier an der Stelle, sollen alle Arme nach oben gehen, nach links, nach rechts, dann schreibe ich natürlich ganz anders. Und manchmal mache ich das auch als Trick sozusagen, dass ich sage, hey, ich schreibe jetzt mal nur für mich, aber eigentlich weiß ich will das für die Leute machen, den Song, ich will, dass der Song gehört wird, aber trotzdem wird der Text dann mit dieser Einstellung, wenn ich daran gehe, ganz anders und viel intimer und auch viel ehrlicher. Und dann, ne, mit der Zeit wird das dann die Normalität sozusagen dann auch, ne, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht nicht darüber gesprochen, irgendwo öffentlich, das Selbstjustiz oder sowas, ja. Aber irgendwann denkst du so, okay, das ist so, das sind halt die Gefühle, die da sind, dann, es tut mir auch leid, aber es ist halt so. Und dadurch kommen dann auch vielleicht wieder andere, die vielleicht dann sogar einem da helfen können, besser mit umzugehen oder was auch immer. Aber wenn man was mit der Welt teilt, kommt natürlich immer was auch zurück. Es kann aber auch nach hinten losgehen und es kommt was Schlechtes zurück. Wie du auch schon gesagt hast, Leuten wird dann nicht geglaubt oder so. Und oder die werden verunglimpft und weiter gedemütigt oder vielleicht passiert dann denen sogar irgendwelche Gewalt wieder.
Ja. Find's total gut, dass du das noch auf dem Schirm hattest. Bei mir steht's tatsächlich sogar hier ganz oben auf meinem Notizzettel, aber ich habe es voll verstrahlt. Deswegen gut, dass wir hier zwei Gehirne haben. Ich fände die Idee mega, mega cool. Ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, wenn ihr da Bock drauf habt, wenn ihr euch vorstellen könnt, mal mit Elements und mir einen Rap-Workshop zu machen. Wir haben noch keine Ahnung, wie, ob es ein ganzer Tag wird, ein Wochenende, irgendwie. irgendwie, das würden wir konzipieren, wenn wir mal, wenn wir ein paar Ja's von euch haben. Also, ihr wisst, wie ihr mich finden könnt, Instagram, DM oder eine E-Mail an die info@meinmühen.de. Ihr findet Wege, mir zu schreiben. Wenn genug Leute von euch sagen, yo, wir hätten Bock und wir würden dafür potenziell nach Berlin fahren, weil da wird es wahrscheinlich am ehesten stattfinden können, let us know, let me know. Und dann gucken wir mal, was wir da Cooles für euch konzipiert bekommen. Ich habe null Ahnung von Rap. Ich habe null Ahnung von Musik. Ich kann das hören. dafür kann ich ganz viel Trauma. Und ich glaube, bei Markus ist genau andersrum. und das wäre auf jeden Fall mal eine sehr, sehr coole, neue, kreative, herausfordernde Workshop-Idee für uns beide, auf die wir Bock hätten, wenn ihr das auch habt. Genau. Magst du uns noch ein bisschen was zu dir und deiner Musik erzählen, Markus? Genau, das war nämlich der Schlenker, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, boah, da kommen wir bestimmt später noch mal näher drauf zu. Deine Workshops, das ist hauptsächlich tatsächlich Rap und Hip-Hop, oder? Und was macht man da? Was machst du da mit deinen Menschen? Vielleicht magst du uns da mal ein, zwei Workshop-Beispiele mitbringen, wie du da so arbeitest.
Genau, oft ist es so, es gibt eine Institution, die Geld gibt, ja, und dann möchte sie halt ein Thema vielleicht thematisiert haben, zum Beispiel Rassismus oder sowas, ja, und eine Stiftung gibt dafür Geld. Und dann gibt es natürlich noch irgendwie einen Träger, der das Ganze organisiert, und dann gibt es auch Teilnehmende, die da hinkommen. Vielleicht ist das freiwillig im besten Fall. Manchmal ist es natürlich auch an der Schule oder so, ne?
das dann nur so semi-freiwillig.
Genau, und dann fragt man halt am Anfang ehrlich, okay, sag mal ehrlich jetzt so, warum seid ihr hier? Ja, Matt, wir hätten das zur Mathe gemusst. Das ist scheiße. Dann sag ich, okay, und wie findest du Rap? Auch scheiße. Ja, und dann denkt man, okay, gut, danke, dass du ehrlich warst und so. Ja, aber im Endeffekt, ja, ich probiere in diesen Rap-Workshops natürlich ein bisschen auch auf die Geschichte einzugehen. Heute, die ganzen Kids hören ja eigentlich Rap, das ist mit die beliebteste Musikrichtung und deswegen auch die einflussreichste. Und deswegen muss man natürlich auch schauen, ja, was ziehen sich die ganzen Kids vor allem halt jeden Tag rein, weil das beeinflusst ja auch wieder die Gesellschaft. Und leider ist es halt so, dass das, was Fame ist und das, was die ganzen Kids hören, naja, das ist sehr frauenverachtend, es ist sehr materialistisch, es ist gewaltverherrlichend, drogenverherrlichend. Und ich denke schon, ne, ich gehe jetzt nicht in die Workshops, ich lasse die Leute immer gerne auch Musik zeigen, die sie gerne hören. Und dann kann man ja einfach mal drüber sprechen, über die Inhalte, anstatt dass ich das jetzt einfach so mit dem Zeigefinger sage, na, das ist aber böse, das darfst du nicht hören. Weil im Endeffekt sind die natürlich meistens dann in ihrer rebellischen Phase und wenn ich dann sage, das ist aber böse, das darfst du nicht hören, dann wollen sie es noch mehr hören. Und ich will das auch gar nicht unbedingt alles abwerten, weil das ist auch wieder sehr vielschichtig, ne, für viele, vor allem, sag ich mal, migrantische Kids oder so, ist natürlich oft dann, okay, sagen wir die, ich komme aus Tschetschenien oder so, und dann hören sie den tschetschenischen Deutschrapper, haben sie noch auch das ist vielleicht die einzige Identifikationsfigur, die sie bekommen. Ne, und dann muss man halt auch wieder gucken, was bedeutet denn das jetzt so quasi von den Bedürfnissen, die Person hat, für die Person, dass sie das eigentlich hört, und vielleicht, ja, vielleicht gibt's einfach keinen Arzt oder was auch immer, was jetzt gesellschaftlich höher anerkannt ist als vielleicht ein Gangster-Rapper, was jetzt die Person da irgendwie auch irgendwie auf einen Pfad bringen könnte, dem sie nacheifern könnte, ne? Und gleichzeitig wird ja auch schnell dann das Bild gemalt, okay, alle sind da nur kriminell, und also es hat auch viele positive Funktionen, ne? Also quasi, wenn man unterdrückt ist in dieser Gesellschaft als Gruppierung, dann einfach auch zu irgendwann, und man ist vielleicht schon seit Generationen hier und hat auch das Land mit aufgebaut, und immer noch wird man nicht akzeptiert und wird rassistisch behandelt und fühlt sich einfach nicht Teil davon, dann irgendwann auch zu sagen, hey, dann fickt euch halt, dann machen wir es halt auf unsere Weise, und wir rauben euch aus und nehmen uns einfach, ja. Also es ist sehr vielschichtig, das kann man jetzt hier nur anreißen. Aber ich probiere einfach auf die Geschichte von Hip-Hop einzugehen, ne, und dann auch so einen Kontrast zu zeigen, einfach anzuhören, was hören die gerne, die Leute, die da sind, und dann auch zu zeigen, ey, guck mal, okay, ihr habt jetzt alle, die ihr gezeigt habt, waren Männer. Ich zeige euch mal eine Frau im Senegal, die über die Arbeit am Land, auf dem Feld einfach rappt. Und das ist auch okay. Oder ich zeige euch, was weiß ich hier, eine Transperson, die rappt über das und das und das. Das beschäftigt sie. Und nicht nur Drogen sind ein Thema, so. Und mal ehrlich, verkauft ihr alle Drogen? Weil ihr wollt heute einen Track schreiben über Drogen, aber habt ihr das mal genommen? Verkauft ihr das? Wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Na, 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 na. Und einfach mal ins Gespräch kommen und einfach zu zeigen, hey, es gibt halt so viel, über was du rappen kannst. Und irgendwie gibt's aber immer, also es scheint so zu sein, dass es man nur über 3 oder 4 Themen überhaupt rappen darf, ja, als wäre das ein geschriebenes Gesetz. Und dann prägt das natürlich die Person komplett von ihrer Jugend an mit, wie sie sich dann entwickelt und welches Bild sie hat. Und auch da kommt dann natürlich wieder das Bild von Männlichkeit ins Spiel oder von Weiblichkeit. Ne, also bei den Workshops habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass viele weibliche Teilnehmerinnen halt sagen, ey, ich kann Wut überhaupt nicht rauslassen. Ich habe nicht gelernt, wütend zu sein. So, da müssen sie wirklich üben, mal zu sagen, hey, okay, schrei mal oder so, ne? Also, das geht nicht. Das kriegen die nicht hin. Also, schrei mal wütend, so, nein. Bei Männern ist es oft eher so, nee, traurig, nee, das geht nicht. Ich muss hier hart sein und krass und so. Also, da merkt man ja auch, das hat ja erstmal nichts mit Rap zu tun. Rap ist nur das Ausdrucksmedium. Man könnte ja auch was anderes machen, um sich auszudrücken, ein Bild malen oder so. Aber bei Rap muss es dann schon, ist es sehr festgefahren irgendwie, wie das dann genau zu sein hat. Und das finde ich halt schade, weil vielleicht, wenn du tief nicht reinschaust, wer bist du, vielleicht würdest du es einfach anders machen wollen. Und da probiere ich natürlich auch irgendwie was mitzugeben und zu sagen, hey, du kannst das schon so machen, wie alle das gerade machen. Und wahrscheinlich wirst du damit auch erfolgreicher sein als ich, weil ich es nicht so mache. Und deswegen natürlich auch nicht auf diesen Trendwellen mitfahren kann. Das hat auch Konsequenzen, die muss ich ja auch dann hinnehmen, sozusagen. Ja, viele Stücke vom Kuchen werde ich niemals bekommen. Außer es ändert sich halt ganz viel in der Gesellschaft, dann vielleicht. Aber gleichzeitig, ja, buchen mich dann natürlich unglaublich viele Institutionen, weil sie sagen, hey, das ist halt mal ein Gegenentwurf. Also theoretisch profitiere ich ja auch davon, dass es so, dass der Status quo so ist, wie er ist. Theoretisch könnte ich ja dann auch heimlich daran arbeiten, dass es auch so bleibt. So, ne? Also, damit ich immer Arbeit habe. Aber im Endeffekt, ja, probiere ich einfach nur eine andere Perspektive mal zu zeigen. Und wenn ich merke, da und da, diese Perspektiven sind dominant, dann probiere ich ein paar andere zu zeigen. Ne? Einfach, um das so ein bisschen diverser zu gestalten. Und ich probiere jetzt auch nicht, die Leute da irgendwie zu missionieren oder so, weil, wie gesagt, auch so Conscious Web, in Anführungszeichen, so was ich mir viel reingezogen habe. Früher habe ich als Kind, habe ich auch, und Jugendlicher habe ich halt auch nur Gangster-Rap gehört. Und auch, ich weiß noch, wie ich dann auch mal Leute angerufen habe, ja, bla bla bla, ich stech dich ab und na na na. Plötzlich standen die dann vor meiner Haustür und dann, ich hatte halt nur gelabert, Alter, weil ich diese aggressive Gangster-Mucke vorher auf dem Kopfhörer hatte. Und dann waren die Probleme da. Und dann denke ich mir, ah, okay, scheiße. Ja, war jetzt nicht so die coole Idee. Und, vielleicht hatte ich dann Glück und mein Umfeld hat mich da irgendwie dann auch aufgefangen. Aber ich kenne, ne, gestern war ich in einer Förderschule in Wedding oben. Die haben dann teilweise, wenn ich mit denen bin halt und die mir erzählen, haben die halt nicht diese Bedingungen, dass sie aufgefangen werden. Und dann, ja, geht es halt auch schnell abwärts, sag ich mal. Ne? Und das sind alles auch schlaue, liebenswerte Kids. Und es tut mir immer dann voll leid, wenn ich irgendwo an eine Schule komme und dann mitbekomme, dass schon alle Lehrkräfte sagen, ja, die sind eh auf dem Abstellgleis, die jetzt hier heute bei dir sind und so, ja, erwarte mal nichts von denen. Na, na, na. Und im Endeffekt ist es dann vielleicht die einzige Erfahrung in dem Jahr, wo sie dann plötzlich einen Song haben und treten sogar vielleicht vor der Schule auf und rappen das ins Mikrofon und dann sind alle so, hä, das war in denen drin und hä? Und dann bleiben sie natürlich trotzdem sitzen oder bauen da irgendeine Scheiße wieder, ja, aber das natürlich wird dann ein Workshop oder ein paar Tage Workshop nicht das Leben verändern und die Umstände, in denen die sind, ne, und vielleicht wirkt es nur ein Samen sehen, mal über Dinge anders nachzudenken, aber ja, also missionieren möchte ich nicht, genau, da wollte ich vorhin sagen, also dieser ganze Conscious Rap zum Beispiel, das fällt mir halt auch immer mehr auf, was ich mir dann später nach dem Gangster Rap reingezogen habe, dass das dann auch so ideologiemäßig ist. So bei 5% Nation ist es so, 85% der Leute sind quasi dumm und unwissend und 5% der Welt beherrschen alles und wir müssen dann irgendwie, nee, 10% der Welt beherrschen das alles so und 5%, wir sind die auserkorenen 5%, die jetzt hier der Welt, die Welt zivilisieren müssen, nennen sie das. Und ganz viel so dieser Rap, der eher dann nicht so Gangster war, ist halt quasi davon, von dieser Schwarz-Weiß-Weltsicht geprägt. Und es ist auch, wenn man sich das anhört, ist ziemlich kruder Mist eigentlich so. Ne? Und deswegen muss man sich da auch immer selber dann nochmal hinterfragen, was hört man da eigentlich für Künstler und die vermeintlich dann cooler sind oder besser sind, aber vielleicht ist es sogar noch gefährlicher. Was Leute da in ihren Texten eigentlich propagieren.
Ja, es ist halt immer auch ein bisschen aufpassen in alle Richtungen, ne, was man konsumiert und wie man es konsumiert. Kann ich total verstehen. Also Beispiel aus meiner Geschichte, ich komme ja eigentlich aus der Wirtschaft und Wissenschaft und alles und habe dann eine Zeit lang, bin ich dann voll in der Eso-Spiri-Welt abgetaucht und Energien und Chakren und so und irgendwann habe ich auch gemerkt, so Moment mal, ist zwar ein ganz nettes Konzept, aber nee, Heilung funktioniert anders so und ich glaube, es ist auch total spannend und wichtig, die Extreme zu kennen. Ne? Also du warst im Gangster-Rap und du warst im Conscious-Rap. Ich war in der Wissenschaft, ich war in der Spiri-Eso-Welt und sich dann immer wieder trotzdem ein eigenes Bild zu machen, zu sagen, okay, was davon bin ich? Was davon finde ich gut und richtig? Und wenn ich jetzt mal all die Ideologien und all die, ich sag mal, führenden Stimmen und Leute, die Dinge sagen, mal ausblende, womit bin ich d'accord? Und wie möchte ich ein gutes Leben leben? Und wie möchte ich die Welt hinterlassen? Ne? Und ja, ich glaube, das ist im Endeffekt das, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Also weder die eine noch die andere Ideologie, sondern wirklich kritische, sich selbst reflektierende Menschen, deren Ziel aber grundsätzlich ist, die Welt zu einem besseren Ort für uns Menschen zu machen, für die Menschen um uns herum und ja, tagtäglich vielleicht auch ein Stückchen besser zu werden. Und ich meine hier nicht diese Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag 10% besser werden, sondern tatsächlich einfach ein besserer Mensch zu werden.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall auch ein Anspruch, den ich an mich selber habe. Aber ich struggle dann auch manchmal damit, ne? Dann, wo ist dann die Grenze zu okay, was du auch gemacht meint das dann diese Selbstoptimierung die ganze Zeit und heute noch das machen und das und jetzt noch dies. Also es ist schwierig, da eine gute Balance für sich selber zu finden und immer so in sich reinzuhören, was kann ich auch gerade machen, welche Kapazitäten habe ich und dann auch geduldig mit sich selber zu sein. Vielleicht sagen, hey, gerade kriege ich das nicht hin, aber ich schaue in 2 Wochen nochmal oder in einem Monat, aber ich schreibe es mir irgendwo auf, dass ich es nicht wieder vergesse und schau einfach, dass ja. Dass manche Sachen kommen ja auch einfach irgendwann dann plötzlich wieder ins Leben rein und plötzlich ist es einfacher, das dann zu integrieren. Aber auch bei dir interessant, ne, dass du dann sagst, von dieser wissenschaftlichen Ebene als Basis dann in diese ja, Spiri-Ebene, wie du es genannt hast, finde ich auch eine interessante Entwicklung.
Ja, ich glaube, das macht tatsächlich ein gesunden und neugierigen Menschen aus, zu sagen, hey, ich muss es mir erstmal angucken. Ja, also wenn ich grundsätzlich sage, das ist scheiße, weil, dann sind wir doch schon wieder in Ideologien. Sich das angeguckt zu haben, zu sagen, finde ich fragwürdig, ja, finde ich pseudowissenschaftlich, nee, finde ich nicht cool. Ist was anderes, ist aus einem ganz anderen Standpunkt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und da auch wieder so Kontext. Ich weiß noch, wie eine queere Person hat mir mal gesagt, dass zum Beispiel viele Personen, die sie kennt, die auch queer sind, dass die alle zum Beispiel ihre Religion im Endeffekt ist so Astrologie, weil sie quasi sich nicht von den Religionen akzeptiert fühlen von den meisten, ja. Und das dann quasi Sünde ist und verfolgt wird, je nach Land. Aber dann Astrologie, da da können wir irgendwie dann den Halt finden im Endeffekt, ne? So ein bisschen so eine Kontrolle über unser Leben bekommen, weil wir wissen, ah ja, der Löwe verhält sich ja so und so und so und ich bin ja Löwe und na na na. Und es, ich verstehe dann schon auch wieder diese, im Endeffekt, ja, interessiert mich auch deswegen Psychologie so viel, weil im Endeffekt oft ja dann andere Sachen, als wo man eigentlich denkt, warum man das und das macht oder sich damit beschäftigt, andere Sachen stecken einfach nochmal ein, zwei Layer drunter. Sondern eigentlich, ja, ich möchte ja dieses Gefühl nicht mehr haben. Warum möchte ich Selbstjustiz üben? Ah, weil ich mich nicht ohnmächtig fühlen will. Oder weil ich als Mann in Aktion treten muss, wie du schon gesagt hast, ne? Dass das, wenn man das dann mal erkannt hat, dann kann man sich zumindest immer wieder korrigieren und sagen, ah, jetzt willst du wieder hier die Axt nehmen, wie du vorhin gesagt hast, und Action machen und so. Ja, also ist ein Prozess und ich mag diesen Prozess. Zumindest jetzt in diesem Moment muss ich schmunzeln, weißt du, und denke an viele Momente, wo ich mich cooler verhalten hätte können auch. Aber ja, das Leben ist ein Prozess und dann von diesem Standpunkt kann man natürlich auch andere Leute, wenn sie sich mal nicht so verhalten, wie man das gerne hätte und man enttäuscht ist, kann man das vielleicht dann auch wieder ein bisschen anders betrachten und ne? Sagen, ah, okay, gerade ist die Person einfach nicht da am Start, hat keine Kapazitäten. Aber vielleicht irgendwann. Und dann kann man halt seine eigenen Grenzen setzen. Aber das funktioniert gerade für mich nicht. Und da diese Macht hat man dann ja auch wieder.
Ja. Wow, cool, dass wir noch den Schlenker zur Musik gemacht haben. Gut, dass du dran gedacht hast. Markus, hast du noch Abschlussworte, die du unseren Survivor Queens, die uns jetzt hier so lange geduldig mit hoffentlich großen Lauschern zugehört haben, die du ihnen noch mitgeben magst, bevor wir hier enden?
Ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert, ja. Und ich danke auf jeden Fall jeder Person, die zugehört hat, für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren ein paar schöne Gedanken für euch dabei. Irgendwas, was ihr gefühlt habt, connectet gerne mit mir per E-Mail oder Instagram oder wo auch immer ihr wollt. Ich bin immer offen so für ein Gespräch, wenn ich die Zeit und Kapazitäten habe. Und ja, meldet euch vor allem auch für diese Workshop-Geschichte. Fände ich cool. Müsste man halt organisieren, aber wäre sehr schön. Würde ich mich freuen. Und ansonsten, ja, ich habe genug gelabert. Ich bin auch schon voll heiser und so. Wie du schon merkst, hust hier rum. Und deswegen möchte ich euch das gar nicht länger antun. Vielen Dank dir für die Einladung. Und ich hoffe, ja, du wirst lange bester Gesundheit sein und weiter auch so. Ja, ich finde es halt auch krass, wie positiv du diesen Podcast aufziehst, ne? Dass du, das war so eine Sorge, die ich hatte. Ne? Auf der einen Seite möchte ich ja hier sympathisch irgendwo wirken. Ja, und gut gelaunt so, das ist meistens mehr sympathisch als schlecht gelaunt. Aber es ist halt auch schwer, dann bei so einem Thema, ja, diesen Spagat hinzubekommen, dann nicht so total überdreht goofy rüberzukommen und auch den nötigen Ernst zu haben und ja, trotzdem irgendwie auch ja sympathisch zu sein. Und ich finde, du kriegst das sehr gut hin. Also, das ist mir schon oft in den Folgen aufgefallen. So.
Dankeschön. So, ihr Lieben, also erstmal, Markus, danke dir, dass du hier bist, dass du hier warst, dass du diesen wundervollen Song in die Welt gebracht hast. Danke deiner dir nahestehenden Vertrauensperson, dass sie uns die Folge hier so freigeschaltet hat. Danke an alle Queens, die uns zuhören. Und wenn ihr mehr vom Markus hören mögt, von Elements, dann schaut total gern in den Shownotes vorbei. Da findet ihr alles, um mit ihm zu connecten, um mehr von seinen Songs zu hören, mehr von seinen Alben, besonders von dem neuesten MG, Mentale Gesundheit. Ja, Kontaktdaten, vielleicht habt ihr auch noch persönliches Feedback für ihn, egal ob auf die Folge oder spezifisch sogar auf den Song. Ja, lasst uns die Welt ein bisschen kleiner und ein bisschen enger werden, indem wir miteinander in Kontakt treten und ja, gemeinsam voranschreiten. Danke dir, Markus, und danke alle anderen.
Danke, ciao.
Ciao. So, das war's mit dem Interview, mit der Doppelfolge mit Markus bzw. Elements. Ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können. Vielleicht ist es auch einfach eher eine Folge, die du deinen Freundinnen, Angehörigen, Bekannten geben magst, weil wir doch sehr viel darüber gesprochen haben, wie eigentlich Angehörige reagieren können, verarbeiten können etc. Also das ist wahrscheinlich eine schöne Teilfolge. Und genau, folg gerne Markus und gib ihm auch gerne Feedback zu seinem Song. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird. Und wenn du keine Folgen mehr verpassen magst, klick einfach auf Folgen und dann bekommst du immer alle 2 Wochen montags eine Benachrichtigung von deinem Handy, von deiner App, dass eine neue Folge da ist. Alle 2 Wochen montags erscheint die Folge, außer es ist eine Doppelfolge, dann gibt es den zweiten Teil 2 Tage später am Mittwoch. Und wenn du dich mehr zum Thema Trauma und Traumaaufarbeitung einlesen magst, dann lad dir doch total gerne mein E-Book runter. Das findest du kostenlos in den Shownotes. Da sind auch alle anderen Links, über die wir hier in der Podcast-Folge gesprochen haben. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis ganz bald, deine Mai. Ciao.